Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 16. November 2022. Und wenn ich rausschaue, dann ist es grau. Und wenn ich hineinschaue, dann wird es bunt, Andreas strahlt.
Also richtig grau wird es heute nicht. Guten Morgen in diesem Sinne erst einmal, sondern die Sonne wird scheinen und ein paar Wölkchen am Himmel. Aber der See changiert wirklich in silbergrau. Aber ganz das Ganze als grau zu bezeichnen, würde zu weit gehen. Ja, wir erwarten in den nächsten Tagen den Winter. Aber ich darf nicht noch einmal über meinen Traktor reden. Das wird nämlich sonst zu viel, hat mir Eva gesagt.
Ja, Kirk auf Brücke. Und dann wird der Vierzylinder geflutet. Das kennen wir.
Aber ich habe noch nicht gesagt, dass der Snowplow jetzt installiert ist.
Genau, der Snowplow. Damit Herr Popp auch Schnee schieben kann. Aber wir haben noch gar keinen. Und es soll zwar in den nächsten Tagen, ich übernehme mal so ein bisschen deinen Job hier, es soll in den nächsten Tagen ein paar Schneeflocken geben, aber richtiger Winter wird das noch nicht.
Nein, es ist noch eine wirklich, noch nicht so wirklich so winterliche Situation. Aber es ist auch ganz normal. Der Winter beginnt eigentlich erst Mitte Dezember, zieht sich dann aber wirklich etwas länger rein. Januar, Februar ist eigentlich die Hochzeit des Winters hier.
Noch ernten wir den Salat aus dem Garten und den Kohl auch. Also und der Kohl wird sogar ein bisschen Frost vertragen und der kommt wann?
Nachts, übermorgen Nacht, glaube ich.
Ja, genau. Aber ich wir reden hier über Dinge, die ihr natürlich genauso im Moment habt. Ihr seid auch in diesem Wetterzyklus drin, der ja auch in Mitteleuropa genauso ist. Aber jetzt kommt unsere erste Nachricht und das ist die gute Nachricht des Tages. Ich freue mich wirklich von Herzen. Das Buch des Seelenarbeitsteams ist auf dem Markt. Christopher Vasey und sein Team haben es geschrieben, beziehungsweise habt ihr alle, die ihr uns geschrieben habt und Fragen an das Team hattet, mitgeschrieben, indem ihr diese Fragen gestellt habt, die das Team beantwortet hat. Krise als Herausforderung, so heißt das Buch. Ihr werdet das ab sofort auch bei uns hier im Kanal finden. Und das Seelenarbeitsteam arbeitet ja nun schon seit 3 Jahren hier mit uns zusammen, um gerade jetzt in diesen sehr bewegten Zeiten, wo alle Menschen vor neuen Herausforderungen stehen, mit der Mikrobe ging es los, die Lieferkettenbrüche, Preisexplosionen, die Kriege, die Spaltung durch die Familien. Und das hat viele verunsichert. Und das Seelenarbeitsteam hat, du hast ja die Antworten auch oder viele von ihnen schon gelesen, Andreas, das Seelenarbeitsteam hat einfach eine ganz besondere Art, auf die Fragen zu reagieren.
Ja, ich bin immer wieder überrascht darüber und ich habe natürlich auch das Konzept des Buches im Vorfeld gesehen und es ist ein echter Ratgeber. Wir sind ja in einer sehr bewegten Zeit, die viele Menschen von uns wirklich fordert und je sensibler man ist, desto mehr ist man gefordert. Aber je geistesgegenwärtiger man ist, das hängt auch mit der Sensibilität zusammen, desto einfacher kann man diese Probleme auch lösen. Und dieser Ratgeber bringt wirklich mehr oder weniger immer wieder im Rahmen des Lichtes der Wahrheit betrachtet, also ganzheitlich betrachtet, wirklich ganz konkrete Tipps, wie geht man mit seiner momentanen, ich sage mal, emotionalen Lage um? Wie bringt man sein Inneres wieder in Schwingen, um einen Gegendruck aufzubauen, dass man eben halt nicht in der inneren Leere verendet, sondern eben halt wieder in die Ausgeglichenheit kommt? Aus meiner Sicht ein brillantes Werk, was vielen Menschen helfen wird.
Ganz bestimmt, denn die Fragen, die dort in dem Buch erscheinen und beantwortet werden, die sind ein Querschnitt durch eure Fragen, also die am häufigst gestellten. Die sind zwar immer individuell gewesen, aber das Seelenarbeitsteam hat diese Fragen, sagen wir mal, pauschal zusammengefasst, sodass auch jetzt von niemandem von euch irgendetwas Persönliches darin steht. Das ist ja selbstverständlich. Und ich sag euch gerade mal so die Themenbereiche, die in diesem Buch zur Sprache kommen. Also das erste Kapitel heißt Angst und Sorgen, dann Kinder, dann das Gebet, der Glaube, der Tod, Nahtoderlebnisse. Dann geht es um Suizid. Es gab ja doch auch einige, die gesagt haben, ich finde keinen Ausweg mehr. Und darf ich das tun? Wo natürlich ein scharfes ganz, also scharf, aber auch vorsichtig formuliert, Dementi kamen, denn natürlich dürfen wir das nicht. Und das wird hier in diesem Buch auch begründet. Es geht auch ums Diesseits und ums Jenseits, auch um zwischenmenschliche Beziehungen, viele Probleme rund um die Pandemie, also sozusagen der berühmte Graben, der zwischen Freundschaften plötzlich gezogen wurde oder durch die Familien hindurchging. Dann geht es auch um das eigene Karma, um das begangene Unrecht und auch um die Kraft der Gedanken. Also und viele andere Themen. Aus meiner Sicht ist das wirklich ein gelungener Querschnitt durch die Ängste und Sorgen und Befürchtungen der Menschen in der heutigen Bedrängnis.
Naja, und vor allem wird mal so ein bisschen klar, denn wir leben ja in einer Welt, in der man sich auch sehr schnell in die Opferrolle bringt. Und so nach dem Motto, wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. Aber so einfach ist es eben nicht, sondern auch zu erkennen, wenn man zum Beispiel eine Schicksalssituation mitmacht, die einen so weit treibt, dass man sogar mit einem aus dem Leben scheiden wirklich überhaupt spekuliert und sagt, könnte ich mir das vorstellen, will ich eigentlich noch? Das ist ja nicht nur einfach ein klares Nein, was beschrieben wird, sondern wie man diese vermeintliche Aussichtslosigkeit auch förderlich umwandeln kann und plötzlich wieder mit einer Perspektive dasteht. Wie man das Licht am Horizont plötzlich wieder erkennt aus einer vermeintlich auswegslosen Situation und auch zu erkennen, dass die Herausforderungen, die wir haben, natürlich eventuell auch mit dem karmischen Abbau zu tun haben können. Denn niemand muss Dinge erleben, für die er nicht selbst mitverantwortlich sein muss. Also er hängt immer dran, diese Schöpfungsgesetze werden dort immer wieder erklärt. Und wenn man weiß, das, was ich gerade erleben muss, bedeutet auch eine Tilgung meiner Schulden zum Beispiel. Ich weiß, viele mögen den Begriff Schuld überhaupt nicht, aber wir kommen da nicht drum rum, egal wie man das nun nennt. Weil wir haben eben halt eine ganz klare, sachlich nüchterne Wechselwirkung. Die Schöpfungsgesetze sind nicht irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen in einer rosa Wolke oder dunkel, sondern sachlich nüchtern erklärbar. Das ist zum Beispiel das, was mir unglaublich viel Kraft gibt bei der Geschichte, sodass sowohl die denkenden, sachlichen, materiellen Menschen wirklich zu einem Mehrwert kommen, aber auch die spirituellen, die plötzlich nochmal eine sachliche Argumentation finden, die sie auch weitergeben können, auch für andere Menschen, die davon betroffen sind, um anderen Menschen zu helfen. Es geht ja nicht nur um einen selbst.
Und es wird auch demnächst eine Webseite geben zum Seelenarbeitsteam und es wird auch eine eigene E-Mail-Adresse geben. Die werden wir hier noch bekannt machen, die werden wir euch noch mitteilen für alle diejenigen, die vielleicht doch auch in unruhige Gewässer kommen und einfach mal sich vielleicht auch ein bisschen Seelentrost und Hilfe zukommen lassen wollen. Tja, und das Ganze, all diese Antworten, die das Seelenarbeitsteam unentgeltlich geschrieben hat, das möchte ich an dieser Stelle auch einmal betonen, waren tatsächlich kostenlos für die Menschen. Wenn man heute eine Therapie macht oder einen guten Rat braucht, ist der meistens teuer. Auch hier großen Dank an das Seelenarbeitsteam. Und ich denke mal, dass das Buch auch ganz gewiss ein guter Ratgeber quer durchs Leben ist, dass man also viele seiner Fragen dort findet und auch beantwortet bekommt. Also an dieser Stelle von uns aus nochmal Dankeschön an das Seelenarbeitsteam und diese Thematik. So, und jetzt kommen wir zu knallharter Politik, wie das so bei uns auch üblich ist an dieser Stelle. Gestern Abend haben wir die Horrornachrichten gelesen und gesehen, dass also eine russische Rakete in Polen eingeschlagen sein soll oder sogar zwei, wie es hieß, und dass es Verletzte und Tote gegeben habe. Und da bekommt man natürlich einen großen Schreck, vor allem während man sich wundert, dass so schnell auch klar geworden ist, dass es sich um eine russische Rakete handeln sollte.
Ja, das ist so eine richtige reflexmediale Reaktion. Das ist wirklich unglaublich. Natürlich ganz typisch, sofort war im Raum gestellt. Und zwar egal, ob es nachher stimmt oder nicht, das spielt bei den Massenmedien keine Rolle. Hauptsache, es ist erstmal draußen, damit es sich verbreiten kann. Auch die arbeiten im dunklen Bereich mit morphogenetischen Feldern. Das ist das, worüber wir letztes Mal gesprochen haben. Es werden bewusst auch dann Fehlmeldungen gebracht oder auch Meldungen so versucht zu formulieren, dass sie einen bestimmten Sinn zulässt, selbst wenn er nicht drinsteht. Also nach dem Motto, könnte es sein, dass, und damit ist es ja schon letztendlich in dem Äther drin. Und so funktioniert das Ganze eigentlich. Und und im Nachhinein war es das Horneburger Schießen. Es war wohl doch nicht so, wie man gedacht hatte.
Also ein Raketeneinschlag, das darf ich kurz korrigieren, ist nie wie ein Horneberger Schießen. Ich glaube, es heißt auch Horneburger, ne?
Ich weiß es gar nicht. Horneburg, Horneberg, keine Ahnung jetzt.
Ich glaube, das Horneburger Schießen. Aber das ist auch gar nicht relevant, sondern Herr Joe Biden, seines Zeichens, er wird bezeichnet als US-Präsident. Der ist ja gerade zu der Zeit auf dem G20-Gipfel auf Bali gewesen. Und der hat die NATO-Partner informiert darüber, dass dieser Zwischenfall an der polnischen Grenze zur Ukraine durch eine fehlgeleitete ukrainische Luftabwehrrakete ausgelöst wurde. Also in diesem Fall auch nur noch eine und nicht zwei. Die belgische Regierung hat sich der Vermutung angeschlossen. Auch Russland hatte den Abschuss der Rakete bestritten und erklärt, dass das Land mit dem Vorfall nichts zu tun habe. Der Berater des ukrainischen Präsidenten Zelensky, dieser Berater heißt Michailo Podolyak, der hatte dagegen erklärt, und zwar in einer schriftlichen Stellungnahme als Reaktion auf die Stellungnahme von Joe Biden, dass Russland für jeden Zwischenfall mit Raketen verantwortlich sei. Es könne nur an einer Logik festgehalten werden, und die laute, dass der Krieg von Russland begonnen worden sei und von Russland geführt werde und deswegen Russland auch immer verantwortlich ist.
Ja, so einfach kann man es sich machen. Selig sind die geistig Armen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und man kann sich nur darüber wundern, denn der Krieg ist ja nun schon seit vielen Jahrzehnten im Gange und seit 2014 in einer eskalierenden Form. Und von 2014 bis 2022 gab es zwischen 14.000 offiziell Tote. Die werden im Prinzip von der OSZE veröffentlicht. In Finnland, und das ist eine westlich orientierte politische Organisation. 14.000, andere sprechen sogar von 20.000, aber das spielt keine Rolle. Das heißt, der Krieg ist eben nicht im Februar losgegangen. So einfach kann man es sich dann eben halt auch nicht machen. Nichtsdestotrotz ist dieser Krieg natürlich furchtbar, aber diese Reaktion erwartet man natürlich auch.
Wir haben jetzt so vieles erlebt, Nord Stream, die Sprengungen der Pipelines, wo ja immer noch kein Licht im Dunkel ist, wo es auch am Anfang hieß, na, das können nur die Russen gewesen sein. Da ist man aber offenbar inzwischen etwas vorsichtiger geworden.
Und das ist das Eigentliche für mich Dramatische. Hier werden regelrechte Ablenkungen gemacht durch eine solche Rakete, die daneben gegangen sein soll, wie auch immer. Der eigentliche Vorgang, wie diese Nord Stream 1 und 2, die ich vergleiche mit 9/11, der ist nicht aufgearbeitet worden. Und es gab da eine wirklich kurios anmutende Forschungs- und Recherchegruppe, die zu nichts wirklich gekommen ist, außer zu einem, die Russen können es nicht gewesen sein, sonst wäre es jetzt in allen Medien. Und jetzt wünschte ich mir natürlich auch eine solche klare Aufarbeitung, denn das würde natürlich auch den Frieden eventuell forcieren. Denn wenn jetzt zugegeben werden würde, dass es zum Beispiel durch Großbritannien passiert sein sollte, und es sprechen ja viele Anzeichen offenbar dafür, dann würde das natürlich in erster Linie einen Schock bedeuten, in zweiter Linie aber natürlich auch die Möglichkeit, jetzt wieder in eine Friedensdiskussion zu kommen. Aber ich kann nur rein interpretieren, man ist an einem Frieden von NATO-Seite schlichtweg nicht interessiert.
Spannend ist ja, du hast das gerade als 9/11 bezeichnet, vergleichbar damit. 9/11 hat die ganze Welt in Atemlosigkeit versetzt. Wir wollen gar nicht über Urheber und so weiter hier diskutieren. Da gibt es geteilte Meinungen. Aber ich glaube, viele haben sich noch nicht klar gemacht, welche Auswirkungen die Sprengung von Nord Stream 1 und 2 auf die europäische und damit auch auf die weltweite Energieversorgung hat. Ich meine, wir sehen jetzt allmählich, wie wir Schritt für Schritt in eine echt schwierige Situation hineingeraten, weltweit, hier übrigens auch, USA, Kanada, aber eben vor allem auch in Europa. Und die ganzen Märkte verschieben sich. Und Andreas, wenn man von 9/11 im Vergleich dazu spricht, gestern hatte ich eine E-Mail gesehen, die hier vom Team an uns weitergeschickt wurde. Und da hatte jemand geschrieben, na, dann wollen wir doch mal sehen, ihr hattet ja so groß angekündigt von euren Informanten, dass ein großes Event im September starten sollte. Ja, wo ist denn dieses Event?
Ja, man kann sich wirklich nur wundern, wenn das Event nicht ist. Aber viele Leute sind offenbar dann nicht in der Lage zu erkennen, dass ein Event auch ein Event sein könnte oder vielleicht sogar gerade dann ist, wenn es nicht auf den Titelseiten der Zeitungen ist und das, was auf den Titelseiten ist, eben nicht das Event ist, was gerne dargestellt werden soll. Also wer das heute noch nicht verstanden hat, da wundere ich mich darüber. Wir können eines immer feststellen, es gibt eine bestimmte Musterhaftigkeit von Seiten des Westens. Als Anfang des 20. Jahrhunderts die Berlin-Bagdad-Bahn gebaut werden sollte, zwischen Deutschland und eben halt Bagdad und dadurch im Prinzip das irakische Öl rüberkommen sollte in den Westen, wurde zufälligerweise ein Krieg installiert und es wurde diese Bahn auch mit einem entsprechenden Anschlag unterbrochen, typisch. In den 60er Jahren gab es die ersten Pipelines, die man gebaut hatte, zwischen der Sowjetunion damals und dem Westen. Und da wurden dann, und das ist auch offiziell auch in den westlichen Medien und Geschichtsbüchern verbrieft, zum Beispiel wurden Chips, also quasi Computereinheiten, versendet an die Russen, die aber mit Fehlern behaftet waren, mit Programmierungsfehlern bewusst, die einen Druck in den Pipelines aufbauen sollten, sodass die dann irgendwann explodieren und zerbersten. Also eine Sprengung einer Pipeline ist nicht das erste Mal gemacht worden vom Westen. Und jetzt haben wir eben halt eine ähnliche Situation. Russland ist derjenige, der Europa mit Öl und Gas versorgt, Pipelines gebaut hat über dieses Gas. Und jetzt gibt es wieder so eine Explosion. Also allein aufgrund der Erfahrung gibt es bestimmte Wahrscheinlichkeiten. Wenn man aber von vornherein eine der größten Wahrscheinlichkeiten ausschließt, es geht nicht um eine Beweislage, die da ist, aber eine Wahrscheinlichkeit und Indizien. Und dann sieht man, mit welch einer eigenartigen Professionalität, möchte ich es sagen, dort die Forschungen gemacht werden, dass dort Teams gewesen sind, die aus Versehen nicht die richtigen Taucheranzüge dabei hatten, um dort überhaupt runterzukommen. Also es sind alles solche Absurditäten. Das spricht schon für sich. Und was hier gefordert wäre, ist eine Presse, die einfach die Fragen stellt. Es geht nicht darum, Großbritannien zu verurteilen oder zu beschuldigen, aber eben halt auch nicht Russland. Es geht um eine saubere, sachliche Erforschung und immer die Frage, wer hat etwas davon? Und dann kommt man irgendwann zu Schlüssen.
Sprach der Verschwörungsprofessor, Dr. Professor Andreas Popp. Übrigens, was hat denn Olaf Scholz zu der Rakete gesagt? Er hat wörtlich gesagt, wessen Rakete das auch immer war und was der Grund für den Raketeneinschlag dort gewesen ist, es wäre alles nicht denkbar ohne den russischen Krieg gegen die Ukraine und die gegenwärtigen massiven Luftangriffe gegen Einrichtungen der elektrischen Infrastruktur der Ukraine. Zitat Ende. Also das heißt, auch wenn Russland nicht der Urheber ist, Russland ist schuld, Russland ist verantwortlich für den Raketenabschuss. Das haben wir ja nun vorher auch schon gehört, dass das auch bei anderen Protagonisten sozusagen die Haltung ist, klingt fast schon wieder wie abgesprochen.
Naja, es ist wieder so ein Reflex. Aber was hier interessant ist, wenn er sagt, Russland und der Krieg gegen die Ukraine. Wir allerdings gleichzeitig wissen, dass beispielsweise die Ostgebiete um Donetsk, Luhansk herum eben halt nicht angegriffen werden, sondern die Russen offenbar in Verbindung mit diesen Ostgebieten der Ukraine gegen den Rest der Ukraine vorgibt, dann bestätigt ja im Prinzip Herr Scholz, dass die Ostgebiete der Ukraine gar nicht zur Ukraine mehr gehören. Das ist eine interessante Aussage, wenn er das sagt. Er sagt nämlich, die Russen führen einen Krieg gegen die Ukraine, aber er meint damit Kiew und deren Regierung. Und das finde ich sehr interessant, dass er hier so eine komische Aussage macht, weil ja zum Beispiel Herr Selenskyj gerade im Rahmen seines Angebotes oder Pseudo-Angebotes einer Friedensverhandlung mit Russland sagt, Voraussetzung ist, dass die Ostukraine wieder zur Ukraine gehört. Und das würde dem widersprechen, was hier Olaf Scholz von sich gegeben hat.
Russland hat sich auch geäußert zu diesem Vorgang, nämlich der ehemalige Präsident Medvedev. Der hat diesen Raketeneinschlag in Polen als westliche Provokation bezeichnet und er hat gleichzeitig vor einem Dritten Weltkrieg gewarnt, wörtlich, die Geschichte mit den ukrainischen Raketenschlägen auf eine polnische Farm beweist nur eins: Der Westen erhöht durch seinen hybriden Krieg gegen Russland die Wahrscheinlichkeit für den Beginn eines Weltkriegs. Er wird zitiert hier vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, die dieses Zitat wohl bei Twitter gefunden haben. Und was spannend ist, es ist offenbar auch nicht möglich gewesen, das jetzt, falls man das hätte tun wollen, den Russen anzuhängen, denn es hat wohl schon eine Art Beweise gegeben. Russische Militärblogger hatten Fotos der Raketentrümmer gezeigt, die darauf hindeuten sollten, dass es sich um Teile einer S-300 handelt, als Beweis dafür, dass es sich um ukrainische Luftabwehrraketen handelt. Und hier heißt es, das ist auch noch bei Redaktionsnetzwerk Deutschland: Tatsächlich nutzt die Ukraine unter anderem S-300-Systeme zur Flugabwehr. Andererseits hat Russland seinerseits mit den Raketen, deren Reichweite allerdings begrenzt ist, auch schon Ziele in der Ukraine beschossen. Und Dmitri Poljanski wird hier zitiert, stellvertretender Leiter der russischen UN-Delegation, wies ebenfalls eine Schuld Moskaus an dem Vorfall zurück. Er verwies in dem Zusammenhang darauf, dass westliche Staaten schon in der vergangenen Woche eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats einberufen hätten, damals noch ohne Themenangabe. Und nun plötzlich unmittelbar am Vorabend ein Raketenangriff auf Polen. Das sei sehr verdächtig, hat der russische Diplomat sich, wie das Redaktionsnetzwerk es formuliert, in Verschwörungstheorien geübt.
Naja, das sind so im Prinzip dieselben Muster, die man immer wieder kennt, auch zum Beispiel von Stoltenberg und der NATO. Ich habe so das Gefühl, dass Medvedev jetzt so ein Gegenpart zu Stoltenberg aufgebaut hat. Und ich muss ehrlich sagen, beide Argumentationsketten halte ich für überzogen und für zu populistisch und eben zu einseitig und wirklich wenig überlebt. Das heißt, hier wird mehr oder weniger so ein bisschen auf der Propagandaschiene rumgetrommelt. Und das finde ich alles sehr unangenehm und wird der Situation überhaupt nicht gerecht. Und wenn ich Herrn Stoltenberg höre oder Herrn Medvedev, dann verdrehe ich sehr oft die Augen oder die Augenbrauen mache ich nach oben, weil ich denke, Himmel, man kann es auch ein bisschen sachlicher angehen.
Ja, wir befinden uns halt jetzt in dieser unruhigen Zeit. Wir wissen auch, dass wir in einer Zeit der Transformation hier auf der Erde uns befinden. Es gibt irdische Instanzen, die sagen, wir steuern das Ganze und wir führen die Welt in eine neue Zeit hinein. Wir wissen, dass die neueste Religion der Klimawandel ist. Diese sogenannten 10 Gebote auf dem Berge Sinai von den Klimaschützern, ich sage das mal in Anführung, sind veröffentlicht. Wir werden entweder am Freitag oder tatsächlich vielleicht auch noch mal in einem Sonderpodcast darauf eingehen. Denn auch hier schreiben manche: Ja, was ist denn da jetzt? Warum kommt denn da keine weitere Information? Ja, es sind schon Informationen draußen dazu. Man muss da auch ein bisschen internationaler gucken. Und es gibt auch schon die formulierten sogenannten neuen Gebote. Wir werden darauf eingehen. Aber heute ist einfach die Aktualität an anderen Punkten mindestens genauso groß. Und das läuft uns eh nicht weg. Denn ganz ehrlich, das wird unser Leben in Zukunft bestimmen. Wir sind in der Transformation, aber sie wird anders ausgehen, als viele glauben. Und das ist das, was uns hier immer wieder auch innerlich stabilisiert. Ja, und zu diesen großen Unruhen gehört natürlich auch jetzt das Thema Energieversorgung. Wir stehen alle vor einem Winter. Und gerade in Europa wird es ziemlich eng. Also der Pleiteticker hat hier etwas veröffentlicht, dass zum Beispiel die Stadt Halle sich für den Gasausfall wappnet und Wärmestuben einplant. Denn man sagt, okay, wenn jetzt Stromausfall oder ein Gasausfall kommt, keine Heizung, kein warmes Wasser, kein Strom. Auf diese Szenarien bereitet sich Halle in Sachsen-Anhalt vor. Und man spricht von 22 Wärmeinseln, die geschaffen werden sollen und die 17.500 Menschen Platz bieten sollen. Und das ist ungefähr, es sind natürlich 52.000 Einwohner. Das heißt, es werden nicht alle versorgt werden können, wenn es einen Stromausfall gibt. Das heißt, auch hier geht es wieder in Richtung Eigenversorgung. Und es wird hier im Pleiteticker dargestellt, dass ein Drittel der Hallenser, also circa 70.000 Menschen, mit Gas heizen und die Stadt sich deswegen jetzt gezwungen sieht, auf einen Gasausfall der Vorbereitung jetzt entgegenzuwirken. Habe ich nicht gut ausgedrückt, aber ihr wisst, was ich meine. Und es gibt jetzt einen von der höchsten Stelle eingesetzten Stab Versorgungssicherheit. Und diese Wärmeinseln sollen zentral gelegene Stellen sein, wo die Bürger im Notfall unterkommen können. So ein Konzept ist auch schon in anderen Städten installiert worden. Andreas, man wird ja das Gefühl irgendwie nicht los, dass man sich in einer Zeit vor den Bauernkriegen wiederfindet.
Ja, das sind mittelalterlich, wenn nicht Steinzeit anmutende Visionen, die man hier mehr oder weniger in den Kopf reingetrichtert bekommt, regelrecht. Denn wenn wir dazu noch nehmen, dass jetzt durch den Migrationspakt, den Frau Merkel uns hinterlassen hat, das dürfen wir nicht vergessen. Frau Merkel hatte sich mit beispielsweise afrikanischen Diktatoren an einem Tisch gesetzt und hat mit denen den Migrationspakt besprochen. Und jetzt haben wir natürlich eine gigantische illegale Einreise nach Deutschland, die dann eben halt legal gemacht wurde. Es handelt sich nicht um Flüchtlinge, denn die sind ja nach der Genfer Flüchtlingskonvention genau definiert, sondern es handelt sich um Flüchtlinge, nein, um Einreisende, die sich ein besseres wirtschaftliches Leben erhoffen. Wirtschaftsflüchtlinge trifft es auch nicht, weil die kommen ja nicht in die Wirtschaft, um dort zu arbeiten, sondern das sind ja Sozialsystemflüchtlinge. Und ich will damit kein Feindbild aufbauen, im Gegenteil. Es muss nur klar werden, dass diese wahnsinnige Überforderung des Staates, wo es heißt, dass wir Turnhallen und so weiter jetzt alle frei machen müssen, um diese Menschen, die eigentlich in Afrika keine Heizung bräuchten, um sie dann mit Wärme zu versorgen, dass sie dort leben können. Und dann bleibt natürlich auch irgendwann keine öffentlichen Hallen mehr übrig für die deutschen Bürger, zumal ja die Einflutung im Prinzip der Migranten ja immer noch strömt und auch sich immer noch steigert. Ich habe gerade gelesen, dass die Einwanderung größer geworden ist als 2015 es war. Und irgendwo hat man das Gefühl wie ein Kaninchen vor der Schlange und alle warten. Und wenn man dann hier so locker drüber redet, diese Wärmeinseln zu produzieren, dann fragt man sich ja irgendwann schon noch, wo denn überhaupt? Geschweige denn, dass die Leute noch zu Hause bleiben können. Es ist ja wirklich kaum noch an Irrsinn zu beschreiben.
Dankeschön für deine fachlichen Ausführungen hier, Andreas. Ja, und es heißt hier vielleicht nochmal auf diese Hallenser derzeitige Situation zu kommen. Man weiß nicht, wie die Stadt mit einer Extremsituation eines längeren Stromausfalls fertig werden möchte. Das stehe in den Sternen, heißt es hier. Die Pläne hierfür unterliegen nämlich der Geheimhaltung. Das heißt also, wenn jetzt wirklich was passiert und diese Dinge auch durchgespielt, durchgeplant, durchgesprochen werden, dann dringt das nicht an die Öffentlichkeit. Lediglich die Information, dass die Polizei mit Unterstützung des Ordnungsamtes über Lautsprecherdurchsagen Betroffene informieren würde. Und man konstatiert hier auch, dass durch einen Blackout natürlich die Lebensmittelversorgung gefährdet wird. Dahingehend rät die Stadt, sich nach den Empfehlungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz selber vorzubereiten. Und der Bürgermeister von Halle, Egbert Geier, der sagt, im Ernstfall wird es keinen kompletten Schutz und keine Rundumversorgung geben. Andreas heißt mit anderen Worten, das, was wir auch schon hier öfter besprochen haben, besser ist, dass jeder sich selber so gut es geht vorbereitet.
Ja, das sagen wir regelmäßig, denn der Blackout wird immer konkreter, als wir es uns auch gedacht haben. Und zwar ist es so, dass viele sich mittlerweile so ein bisschen in Sicherheit wiegen und glauben, den Blackout kann man verhindern, indem man zum Beispiel Lastabwürfe macht, indem man also quasi bestimmte Gebiete runternimmt und dann sie wieder zuführt und dann andere dagegen runternimmt. Das
Runternimmt man
runternimmt
was?
vom Netz, also den Strom rausnimmt an bestimmten Gebieten, das ist der Lastabwurf, Entschuldigung. Und Jetzt kommt aber die Situation, dass wenn dann solche Lastabwürfe stattgefunden haben, also ganze Städte beispielsweise vom Strom befreit wurden, also keinen Strom mehr haben, das ist ja noch relativ überschaubar, dieser Vorgang, den man noch regeln kann. Das Problem tritt ja dann auf, wenn der Strom plötzlich wieder da ist. Dann entsteht die größte Gefahr auch des Blackouts. Weil in dem Moment, wenn der Strom wieder angeht und die Leute hatten beispielsweise einen Tag keinen Strom, dann werden ja alle Stromabnehmer sofort wieder auf volle Touren hochgedreht. Alle Heizungen werden hochgedreht, alle Geräte, die ausgefallen waren, werden wieder hochgedreht. Das heißt, wir haben dann keinen normalen Stromverbrauch, wie er unter Normalzeiten läuft, der dann wieder langsam anfängt, sondern wir haben einen übersteigerten Stromverbrauch nach einem großen Stromausfall. Und dieser übersteigerte Stromverbrauch, der ein Vielfaches des normalen Stromverbrauches zu normalen Zeiten ausmachen kann, der kann dann wiederum zum Blackout wirklich führen. Das ist immer ganz wichtig, dass man sich die verschiedenen Szenarien immer wieder mal vor Augen führt, was kann passieren.
Ja, wir sprechen ja hier oft auch, dass die ersten Grundversorger, auch die Stadtwerke, in Bedrängnis geraten sind und richtige Schwierigkeiten haben. Es gibt einen sehr informativen Bericht auf heise.de, den hast du dir mal näher angesehen. Die ersten Grundversorger müssen sogar aufgeben. Also, und da kann man ja unterstellen, dass die Bundesregierung offenbar die Lage überhaupt nicht im Griff hat. Sowohl die Versorgungsunternehmen mit über 100-jähriger Tradition als auch junge Versorgungsunternehmen müssen inzwischen aufgeben, weil die Strombeschaffungskosten höher sind als die vertraglich zugesagten Bezugspreise der Endverbraucher. Wir reden ja schon eine ganze Weile darüber, aber die Dinge spitzen sich jetzt doch zu. Und mir scheint, Andreas, dass manchmal die Menschen auch wieder in so einen Flow kommen und sagen, naja, wird schon nicht so schlimm werden. Aber die Frage ist, was kommt jetzt ganz konkret auch auf die Menschen, auf uns alle zu?
Ja, das Trägheitseffekt ist immer der entscheidende, auch bei den Menschen. Auch irgendwann, weil man sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und irgendwie eine gewisse Art von Aufgabe, die da mitspielt. Das sollte auf gar keinen Fall der Fall sein, sondern man sollte in der Ruhe bleiben, aber auch in der wirklichen Geistesgegenwart, wie wir es immer wieder sagen. Die Öffentlichkeit hat es weitgehend, glaube ich, noch gar nicht realisiert, aber die Lage bei der Endkundenversorgung, sowohl im Strom- als auch im Gasbereich, die spitzt sich inzwischen wirklich drastisch zu. Also was sich vor einem Monat noch als möglicher Notfall abgezeichnet hatte, kommt jetzt immer schneller in der Realität an. Also hier fällt die sogenannte Marktliberalisierung, von der wir ja immer sprechen, bei der Energieversorgung und die gleichzeitige, ich sag mal, paradoxe sozialistische Politik, die hier zusammenkommen. Und das macht deutlich, dass dieser liberale Kapitalismus und der staatlich gesteuerte Sozialismus zwei Seiten derselben Medaille aufzeigt. Und das ist wichtig, das zu verstehen.
Ja, klingt kompliziert und es geht hier jetzt eigentlich um die Stromversorgung, Andreas. Die Kunden, ich versuche es mal ganz wieder runterzubrechen. Die Kunden der Versorger, die haben ja feste Verträge gegenüber den Verbrauchern. Die können doch nicht einfach die Lieferung stoppen.
Ja, du hast völlig recht. Wir müssen wieder runter auf die Normalität. Das ist wirklich wichtig. Der Irrsinn wird hier genau deutlich. Die Versorger, also die Versorgungsunternehmen, die Kommunalen, die berufen sich einfach bei der Aufgabe der Grundversorgung auf einen sogenannten Paragraphen 36 des geltenden Energiewirtschaftsgesetzes. Und da steht drin, die Pflicht zur Grundversorgung besteht nicht, wenn die Versorgung für das Energieversorgungsunternehmen aus wirtschaftlichen Gründen nicht zumutbar ist. Das muss man sich auf der Zunge wirklich zergehen lassen. Und da wird ja gern die große Freiheit bei den Vertragsgestaltungen im Rahmen der liberalen Wirtschaftswelt proklamiert. Aber Unternehmen dieser Art, die Kommunalen, haben da gleichzeitig staatliche Schutzschilder eingebaut. Das kennen wir zum Beispiel bei den Banken, diese Doppelzüngigkeit, die dahinter steht. Wenn zum Beispiel ein Privatverbraucher einen 10-jährigen Festzins bei einer Immobilienfinanzierung mit seiner Bank vereinbart hat, also 10 Jahre sich festschreibt, dann nimmt er ein bisschen mehr Zinsen im Kauf, hat sie dann aber 10 Jahre garantiert, dann gilt diese Garantie auf Biegen und Brechen für den Kunden. Aber der Kunde kann den Vertrag nicht bedienen. Dann wird notfalls sein Haus oder die Wohnung zwangsversteigert. Anders ist hier der Schutz für die Bank. Wenn die Bank finanziell angeschlagen ist, dann kann sie einseitig, und zwar mit Unterstützung des Staates, den Kredit einfach vorzeitig ohne Strafe aufkündigen. Und der Kunde könnte nun trotz des 10-jährigen Zinsgarantievertrages zu höheren Zinszahlungen gezwungen werden und ebenfalls sein Haus verlieren. Und bei den Energieversorgern ist das halt genauso. Der Kunde ist vertraglich mehr oder weniger für den Zeitraum geknebelt, aber der Anbieter nicht. Das ist genau diese Doppelzüngigkeit, die ich hier ankreide.
Ja, und ich möchte mal hier ein paar aktuelle Beispiele nennen für die einfach überraschende Beendigung der Grundversorgung. Zum Beispiel haben die kommunalen Eigenbetriebe Stadtwerke Laufenburg beschlossen, ihr Geschäft aufzugeben und es auf die NBW-Beteiligung Energiedienst AG zu übertragen. Diese übernimmt im ersten Schritt die aktuell gültigen Tarife, wobei damit zu rechnen ist, dass diese zeitnah an die teureren Tarife angepasst werden. Nächstes Beispiel. Stadtwerke Elzach gibt auch auf und übergibt die Versorgung an die NBW in Karlsruhe. Das ist, es ist fast, als ob ein bisschen System dahinter steckt. Die Gemeindewerke Schutterwald übergeben die Versorgung auf Vattenfall Europa. Und die Liste, ich könnte jetzt ewig hier vorlesen, da ist auch hier einiges in dem Heise-Artikel veröffentlicht worden. Also die Liste ist lang und die wird immer länger. Und es kommt eben einiges auf die Verbraucher zu. Andreas, kann man sich als Kunde dagegen wehren?
Nein, das kann man nicht, denn wir wissen, dass der rot-grüne Staatssozialismus hier offenbar eine Agenda durchführt. Und darüber sprechen wir ja regelmäßig. Also ich spreche mit immer mehr Menschen, die jetzt anfangen, Aufgeräumte im Kopf, Menschen, die anfangen, ihre Stromversorgung mittlerweile selbst zu versuchen, also selbst in die Hand nehmen. Da die Preise vermutlich irgendwann nicht mehr kalkulierbar sind, das ist zumindest die Befürchtung, und die Maßnahmen der angeblichen, was ja gerade diskutiert wird, Energiekostenübernahmen des Staates und der Strompreisdeckel, über den man spricht, aus meiner Sicht völlig verwirrt erscheint und so nicht funktionieren wird, wie verkündet, da suchen die Menschen jetzt Auswege. Ich kenne zum Beispiel Leute, die haben sich einen, ich habe gestern mit einem gesprochen, der hat sich einen Ecoflow gekauft. Und den will er mit einem Benzingenerator parallel laden. Parallel, weil der produzierte Strom des Verbrennungsmotors für die wenigen Stromabnehmer, die er für den Notfall braucht, wie zum Beispiel den Kühlschrank, gar nicht voll ausgenutzt wird. Und dann stellen sie den Motor quasi ab und nutzen dann den Ecoflow, der in der Zwischenzeit auch aufgeladen wurde, für die weitere Versorgung, der ja nebenbei dann auch noch mit dem Photovoltaiksegel weitergeladen wird. Also wer weiß, wenn die Stromkosten noch stärker steigen werden, dann könnte sich irgendwann die Eigennotversorgung über eigene Aggregate sogar amortisieren.
Ich finde, es ist wirklich eine spannende Zeit, denn wir kommen fast in allen Punkten auf die Eigenversorgung oder auf die notwendige Eigenversorgung, so gut es überhaupt geht. Wir sprechen ja auch über die Eigenversorgung, dass wir, oh, da ist wieder der Verkehr da draußen ein bisschen laut heute, dass die Eigenversorgung im Garten, dass wir so gut wie möglich versuchen, unsere Kartoffeln selber anzubauen und die Zwiebeln und die Tomaten, dass wir möglichst viele Tomaten haben, die wir dann vielleicht einkochen können oder dörren können und so weiter. Aber nicht nur das, es heißt ja jetzt auch immer häufiger, Medikamente können nicht mehr verkauft werden, keine Husten, Fiebersäfte mehr und Paracetamol und ähnliche Sachen. Und da macht es dann auch Sinn, sich mal einzuarbeiten in Bücher, in auch Videos. Wie kann ich mit Naturheilmitteln vorbeugen? Wie kann ich selber tätig werden? Huflattich zum Beispiel, Huflattichblätter, die kann ich abernten oder auch die Blüten und kann sie entweder trocknen für einen Hustentee oder eben in einem Elixier mit Schnaps ansetzen und diese Tropfen einfach in einem Glas Wasser nehmen, wenn ich Husten habe oder wenn ich eben auch eine Erkältung bekomme. Und so vieles mehr. Wir sprechen immer wieder davon, Andreas. Das heißt, diese Pamper-Mentalität, diese Hängematten-Mentalität, in die wir ja alle in den letzten Jahrzehnten hineingeführt worden sind. Und das haben wir ja auch dankbar alle angenommen. Das ist ja ein schönes, bequemes Leben gewesen. Aber das scheint offenbar ein Punkt jetzt erreicht zu sein, der uns wachrüttelt. Und mit einem lauten Knall uns vor die Tatsachen stellt, ihr müsst jetzt selber wieder in die Bewegung kommen.
Ja, und das Wichtige ist, es geht nicht nur, dass die Vollkasko-Mentalität jetzt ad acta erklärt wird, sondern sogar die Grundversorgung. Wir reden also jetzt nicht mehr darüber, ob beispielsweise irgendwelche Schönheitsoperationen über die Krankenkasse bezahlt werden. Wir reden hier über wirklich ernste Situationen wie zum Beispiel Hunger. Wir reden über die Situation von Kälte, also von Erfrierungen und eben vom Verhungern, was dahinter steht. Und genau diese Dinge sind entscheidend. Und aus diesem Grunde ist es auch so wichtig, diese Selbstversorgung. Und für mich ist dieser Energiebereich ganz wichtig. Alleine schon, um das Thema auch Dunkelheit ein wenig im Griff zu haben. Denn in der Dunkelheit, wenn man jetzt in einer großen Stadt wohnt, wir sind das hier auf dem Lande gewohnt, hier ist es nachts dunkel. Aber in den großen Städten gibt es immer eine Beleuchtung. Stadtbeleuchtung, Straßenbeleuchtung, Werbung, dies, jenes und so weiter, was ja jetzt auch weniger werden soll. Aber wenn der Strom einfach mal aus ist und das nachts, dann erkennt man seine eigene Stadt nicht mehr wieder, überhaupt nicht mehr. Es ist eine völlig neue Atmosphäre und es ist wichtig, sich mit diesen Dingen dann auch zu beschäftigen. Und noch wichtiger ist es dann zu sagen, okay, man macht seine Jalousie runter in seiner Wohnung und hat dann zumindest eine gewisse Grundversorgung an Licht und auch an Strom, um eben halt ein bisschen das Gefühl der Sicherheit zu haben, um auch ein bisschen dieses Geborgenheitsgefühl zu haben, am besten mit Freunden oder mit der Familie, mit der man dann zusammensitzt, oder Gleichgesinnten, die sich schon vorbereiten auf diese Dinge. Das sind ganz wichtige Dinge, um es auch psychologisch gut durchzustehen.
Ja, ich sehe gerade hier eine Meldung von der Welt und auch vom Business Insider, dass die Berliner Polizei sich jetzt auf flächendeckende Stromausfälle in Berlin vorbereitet. Die haben zum Beispiel einen dreistufigen Plan, bei dem der Blackout dann den Worst Case darstellt. Und die Polizei sagt eben auch, dass man selber vorbereiten soll, sich so gut es überhaupt nur geht. Und dann sind natürlich die Fragen, kann ich bei einem Blackout noch heizen? Habe ich fließendes Wasser? Kann ich bei einem Blackout noch tanken? Wie viel Geld sollte man zu Hause haben? Kann man noch telefonieren? Und wir werden diesen Artikel einstellen von Business Insider. Da werden viele wichtige Fragen beantwortet. Und wer sich damit noch nicht beschäftigt hat, sollte es spätestens jetzt tun. Mein Hausfrauentipp ist, genügend Kerzen da zu haben. Natürlich immer in sicheren Gefäßen, dass also jetzt nicht offenes Feuer irgendwie ist, sondern da gibt es ja wunderschöne auch Behältnisse für Kerzen oder eben auch Laternen, in die man Kerzen hineinstellen und die man schließen kann. Dann sollte man auf jeden Fall genügend Streichhölzer oder Feuerzeuge da haben, damit man eben jederzeit das griffbereit hat. Man sollte das auch nicht irgendwo in irgendeine Schublade schieben, sondern vielleicht an einen bestimmten Platz, dass man in der Küche am besten, dass man sofort weiß, da muss ich hin und am besten auch heute schon so etwas einrichten, damit man sich an den Anblick gewöhnt, hier habe ich das und das deponiert. Und du, Andreas, mit deiner Stirnlampe, du bist ja sowieso ganz weit vorne.
Ja, ich sehe wirklich gut aus mit meiner Stirnlampe und die nutze ich auch permanent, weil die nämlich wirklich eine extreme Leuchtkraft hat. Aber es ist natürlich so, dass wir hier natürlich unsere Zuhörer auf keinen Fall bevormunden und sagen, jetzt ihr müsst jetzt dies tun und jenes machen. Also eins ist klar, jeder weiß, wenn er ein offenes Feuer und eine Kerze ist ja auch ein offenes Feuer hat, dass zumindest in irgendeiner Form die Belüftung immer geregelt sein muss, dass man durchatmen kann. Aber weiter will ich nicht gehen, wie Herr Kretschmann das gemacht hat, dass man sagt, okay, ihr müsst denn einen Waschlappen nutzen und dann zeigt er auch noch, wie und wo man den anwendet. Für mich war die einzig gute Nachricht, dass ich gehört habe, dass offenbar auch die Grünen sich waschen. Also das ist schon mal gut. Aber da so weit wollen wir eben halt an der Stelle jetzt nicht gehen, sondern einfach nur klar machen, die Eigenversorgung ist wichtiger denn je.
Ja, ich hatte vorhin eine Meldung gesehen, dass bei den Grünen wird ja jetzt immer häufiger überprüft, welche Ausbildungen die haben oder welches Studium sie absolviert haben. Und da habe ich aber gestaunt, das sind gar nicht so viele.
Also ja, das ist okay. Ja, das sind wirklich nicht viele. Also das ist okay. Da reicht ein kleiner Block und dann kann man so, glaube ich, alle grünen Politiker inklusive sämtlicher Ausbildungszugänge oder Ausbildungsgänge dann letztendlich festhalten. Aber ehrlich gesagt, für mich ist vor allem wichtiger als die Ausbildung, die akademischen Abschlüsse sind für mich die Erfahrungswerte. Haben diese Menschen selbst gearbeitet und mussten ihren eigenen Lebensunterhalt selbst verdienen? Oder waren sie nur im öffentlich-rechtlichen Bereich als Studenten oder sonst was fertig? Wenn ich sehe, wie viele Professoren es in der Politik gibt und nichts gegen Professoren, aber ich kenne das beispielsweise, wenn der Professor zu einem gekommen ist als Studenten und hat dann gesagt, sie sind wirklich richtig gut mit ihrer Ausbildung und so weiter, aber für die Wirtschaft völlig unbrauchbar. Für sie bleibt nur der Professor übrig. Das ist ja nichts anderes als ein Lehrer und das meine ich nicht despektierlich. Das bedeutet auf Deutsch, du bist für das wirkliche Leben gar nicht brauchbar. Da bleibt eigentlich nur noch der Professor übrig, um das auch mal so ein bisschen auf die richtigen Füße zu stellen, das Ganze. Und wenn wir das sehen, dass ein Schüler beispielsweise eben in der Schule saß, dann wird er irgendwann Student, dann sitzt er wieder vor irgendeinem Professor dann und irgendwann wird er Professor und dann hat er die Schüler eben halt auf der anderen Seite sitzen. Die Frage ist für mich viel entscheidender, hat dieser Mensch wirklich sein Leben selbst gestalten müssen? Wusste er vielleicht im Januar noch nicht, ob er durchkommen wird, ob er seine Wohnung verliert, ob er seine Raten, seine Miete bezahlen kann? Hat er wirklich Erfahrungswerte? Und das zusätzlich zu einer angemessenen Ausbildung, dann wird ein Schuh raus. Also nicht das Ganze rein auf ein akademisches Niveau runterzubrechen, aber wenn ich mir dann die Lebensläufe der Grünen angucke oder zu einem großen Teil, dann wird mir wirklich Angst und Bange. Die sind aus der Schulzeit gleich in die grünen Politik reingegangen und sind dann irgendwo von irgendwelchen Kanälen der Nichtregierungsorganisation durchfinanziert worden, bei der Antifa oder sonstigen Gruppierungen und haben in ihrem Leben eigentlich noch nie eine Leistung gebracht. Eine wirkliche Leistung, die anderen Menschen dient, sondern mehr oder weniger eine Art Demonstrationskultur lediglich auf die Beine gestellt. Das reicht eben nicht.
So, damit hätten wir das Thema auch endlich mal abgehandelt, aber wir sind noch beim Energiesparen. Du hast Herrn Kretschmann genannt, der ja, das ist der baden-württembergische Ministerpräsident, Winfried heißt er, glaube ich. Der war Waschlappen-Kretschmann, genau. Klingt nicht gut, aber da hat er nun selber Schuld, wenn er sowas macht mit dem Waschlappen. Und Waschlappen-Kretschmann hat ja noch ganz andere Energiespartipps. Man soll sich auch vor seinen Thermostat knien, auf das hat er nämlich vorgemacht so, und soll staunen, wie man was sparen kann. Aber auch die Bundesregierung hat ja Energiespartipps veröffentlicht und sogenannte Anregungen zum Sparen. Also das war der Superminister, der hat gesagt, wir sollen kalt oder weniger duschen, wir sollen Energiespar-Duschköpfe installieren, natürlich weniger heizen, wir sollen nicht mehr schwimmen gehen, wir sollen. Und die Straßenbeleuchtung werden runtergefahren und jetzt habe ich gerade gehört, Schneekanonen sollen jetzt in Österreich wohl auch verboten werden. Wobei, ehrlich gesagt, dagegen habe ich gar nichts. Weil, naja gut, das ist jetzt Ansichtssache. Aber gut, das gehört jetzt auch dazu, dass und die Eisbahnen zum Schlittschuhlaufen, die werden vielerorten abgestellt und so weiter. Also sparen an allen Ecken und Enden. Die Deutschen, die Österreicher gehen mit besten Beispielen voran. Viele tun das. Viele können sich auch gar nicht anders vorstellen, diese Zeit hier zu überstehen, als dass sie selber das Sparen anfangen. Wir haben gestern mal mit Freunden zusammengesessen und haben mal unseren CO2-Fußabdruck überprüft. Und wir sind auch ganz sparsam, denn wir sind schon seit Jahren nicht mehr geflogen. Wir fahren nirgendwo mehr hin, sondern tatsächlich, und es ist auch gar nicht schlecht, wenn man sich ein bisschen einschränkt und spart an allen Ecken, auch was Heizkosten, was Spritkosten und so weiter angeht. Bei den Spritkostenpreisen hier, die wir hier haben, da muss man sagen, da überlegt man sich auch dreimal, ob man eine längere Tour fährt. Der Diesel liegt im Moment bei?
Das weiß ich, etwas über 2 Dollar. Also ich denke mal
2,60 hat er gelegen.
Nee, das war Heizkost. Das war was anderes, glaube ich. Bei 2,60 hat er gelegen, aber da liegt er, glaube ich, jetzt nicht mehr. Aber egal, auf jeden Fall ist es schon teuer geworden. Und hier sind natürlich auch die Strecken länger. Wenn man hier zum Einkaufen fährt, ist man eine halbe Stunde unterwegs zum Supermarkt und fährt dann auch eine halbe Stunde wieder zurück. Das heißt, das ist ja letztendlich das Entscheidende. Was für mich hier wichtig ist, ist diese Art und Weise, wie Waschlappen Kretschmann oder eben halt auch andere dann sagen, wie man zu duschen hat und wo man den Waschlappen auch genau hinführt. Das will ich gar nicht wissen und mir gar nicht vorstellen. Aber es ist so eine Verhöhnung, die dahinter steht, des Volkes. Eine Verachtung auch. Denn sie haben eine Politik gemacht, um angeblich Russland zu schaden, und Russland blüht in der Ökonomie auf wie kaum ein anderes Land im Moment, und das nicht trotz, sondern vielleicht sogar gerade wegen der Sanktionen. Und diese Absurdität steht dahinter. Und wenn dann erklärt wird, wie die Welt dann zu laufen ist, man selber dann eben halt aber mit Flugzeugen durch die Gegend fliegt oder mit Hubschraubern durch die Gegend fliegt. Ich denke an die Bundesverteidigungsministerin Lamprecht, die dann ihren Sohn dann noch im Diensthubschrauber fotografiert hat, als sie da nach Sylt geflogen sein soll oder zu irgendeiner anderen Geschichte, keine Ahnung. Das sind alles so diese Dinge, wo man dann wirklich zusammenzuckt, diese Doppelzüngigkeit. Und das ist das, was wirklich dramatisch ist. Und viele Leute merken das auch.
Ja, und die Doppelzüngigkeit, und darauf wollte ich eigentlich hier die ganze Zeit hinaus, aber es sind mir so viele Sachen eingefallen. Also, die Bundesregierung hat ja auch veröffentlicht oder in der Verordnung der Bundesregierung zum Energiesparzwang veröffentlicht Folgendes: Die Beleuchtung von öffentlichen Nichtwohngebäuden und Baudenkmälern von außen mit Ausnahme von Sicherheits- und Notbeleuchtung ist untersagt. Und der Pleiteticker sagt, während aus Energiespargründen nachts ein Dunkeldeutschland entsteht, das seine schönsten und bekanntesten Ecken nicht mehr in Szene setzt, zu Recht, bleibt der Hauptsitz der Bundesregierung nach wie vor hell erleuchtet. Das heißt, mit anderen Worten, der Bundeskanzler und sein Amtschef Schmidt scheinen nicht auf die Ästhetik verzichten zu wollen und legen Wert auf einen prunkvoll angestrahlten Regierungssitz. Ja, fürs Volk vielleicht, damit man sich daran erfreuen kann.
Ja, und das ist die Verhöhnung und Verachtung, die ich da rein interpretiere. Denn man wird argumentieren, die Beleuchtung des Bundeskanzleramtes mit dem Thema Sicherheit. Die können das nicht dunkel machen, weil das Kanzleramt muss ja gesichert sein. Und Herr Scholz oder wer auch immer da gerade vermeintlich regiert, müssen ja eben halt dort, dürfen keine Risiken ausgesetzt werden. Gleichzeitig werden aber beispielsweise in Städten dann wie Ludwigshafen dann die Straßenbeleuchtungen ausgemacht, weil die dienen ja nicht der Sicherheit. Und wenn da ab und zu mal einer ermordet wird und die Hand abgehackt, dann darf man das alles nicht so eng sehen. Das sind eben halt die Kollateralschäden im Rahmen dieser sogenannten Politik. Das genau spüren die Menschen mittlerweile sehr genau.
Ich möchte mal hier eine Zuschrift vorlesen einer Leserin oder eines Lesers. Das kann ich jetzt nicht mehr verifizieren. Und da geht es um das Thema BASF. Wir haben ja darüber gesprochen, dass dieses riesengroße, weltweit arbeitende, hochwichtige Verbundunternehmen beginnt auszulagern ins Ausland. Und diese Person, die uns jetzt hier geschrieben hat, die arbeitet seit fast 20 Jahren bei BASF. Und sie schreibt oder er schreibt, dass noch mal ein paar Gedanken dazukommen sollen, denn wir hatten ja schon einiges darüber berichtet. Wir haben auch einige Videos dazu veröffentlicht. Also, die Verlagerung des Schwerpunktes der BASF in Richtung Asien ist schon länger im Gange. Der Grund sind nicht extreme Anstiege der Energiepreise, sondern die immer ausufernden Regularien, und zwar im Rahmen der sogenannten Green Deals, zum Beispiel für die Landwirtschaft, durch die Farm-to-Fork-Strategie. Genauso gravierend und fehlgeleitet, heißt es hier, ist auch der Anteil des Green Deals, der die chemische Industrie betrifft, der sogenannte CSS, der Chemical Strategy for Sustainability. Und das erklärte Ziel, non-toxic environment, also ungiftige Umgebung sozusagen, und better protect human health, also die Gesundheit der Menschen besser zu schützen. Das klingt ja erstmal sehr gut, aber leider haben die an den Entwürfen beteiligten Menschen offensichtlich nicht einmal die grundlegendsten Kenntnisse der Chemie, schreibt diese Person. Und da heißt es, in Gesprächen mit Entscheidungsträgern zeigt sich immer wieder, dass diese glauben, wenn man nur genügend Chemikalien mit schädlichen Eigenschaften verbietet, würde die Industrie einfach ungiftige Chemikalien herstellen. Und das würde die Industrie nur deshalb nicht machen, weil sie zu faul ist oder kein Geld ausgeben will. Hier heißt es aber, die einfache Tatsache, dass Chemie auf der Reaktion von Substanzen basiert und reaktive Substanzen, wenn sie an den falschen Ort wie Umwelt oder Mensch gelangen, nun mal dort auch reagieren und Schaden anrichten, das scheint nicht verstanden zu werden. Und daher werden jetzt offenbar im Rahmen des Green Deals ganz schnell extrem viele Änderungen durchgepeitscht. Ich will euch mal einige davon nennen. Also die Einführung neuer Gefahrenklassen, die es dann nur noch in der EU gibt, woanders nicht. Das führt natürlich zu einer uneinheitlichen Kennzeichnung der Chemikalien weltweit und zu zahllosen Tierversuchen, die zusätzlich durchgeführt werden müssen. Oder, hier heißt es noch weiter, die Einführung des Essential Use Concept. Die Most Harmful Substances dürfen nur noch eingesetzt werden, wenn es notwendig für Gesundheit, Sicherheit und das Funktionieren der Gesellschaft ist. Nach den derzeitigen Plänen soll darüber eine Gruppe von 36 Menschen, überwiegend weiblich und mit juristischen Doktortiteln, entscheiden. Und die Person sagt, was dabei herauskommt, kann man sich vorstellen.
Ja, genau. Was dabei rauskommt, sind eben halt massive Aufstockung von Tierquälereien in Form von Tierversuchen, weil Juristen, die vielleicht oder normalerweise von Chemie eher weniger Ahnung haben, entscheiden, wie die chemische Industrie vorgeht, weil sie nicht wissen, wie zum Beispiel entsprechende Reaktionen zwischen zwei chemischen Substanzen Grundlage sein müssen, um überhaupt etwas zu tun. Wichtig ist ja nicht nur eines, dass man keine Gifte mehr produziert, sondern wenn Gifte nicht zu umgehen sind, dass sie eben halt nicht in irgendeiner Form in eine Umwelt kommen, wo sie das Gift auch ausleben können. Das sind ja die entscheidenden Faktoren. Also was wir hier lesen, ist nichts anderes als das typische ahnungslose Funktionäre der Politik werden in irgendeiner Form von Menschen eingesetzt, die eine Agenda verfolgen, die eben halt nicht sichtbar sind. Und dann werden Entscheidungen getroffen, die nicht durchgesetzt werden können, damit die Industrie abwandert. Das haben wir bei der Stahlindustrie gesehen. Deutschland war ein großer Stahlhersteller und da wurde dann im Prinzip ein sogenannter schmutziger Stahl in Deutschland proklamiert, bis die Stahlindustrie pleite war, nicht mehr überleben konnte. Und jetzt wird derselbe schmutzige Stahl, übrigens noch schmutziger, als es in Deutschland der Fall war, wird jetzt in China hergestellt und jetzt noch mit zusätzlichen Transportkosten und weiteren Energieressourcen Verschleuderung dann nach Deutschland gebracht, wo man ihn dann verbaut. Also das ist genau das, was da immer hintersteht.
Ja, viele Unternehmer, CEOs und so weiter sind verzweifelt. Das sehen wir auch an vielen Zuschriften. Die Menschen, die melden sich und sagen, wir wissen nicht mehr weiter. Wir müssen raus aus Deutschland mit unserer Produktion. Und das werden wir so nicht hinbekommen. Das heißt auch wirklich Mainstream Unternehmer oder Mainstream eingestellte CEOs, wir haben ja so am Rande mit einigen doch zu tun, die oft so von den Verschwörungstheorien gesprochen haben, die sprechen jetzt inzwischen von einer vorsätzlichen Deindustrialisierung.
Ja, genau. Das heißt also, die CEOs, das heißt die Vorstände selbst, sind nicht die Unternehmer, sondern Funktionäre, die ein Unternehmen steuern müssen nach Vorgaben eines Aufsichtsrates. Dieser Aufsichtsrat steht eigentlich dafür da, die Interessen der Aktionäre des Unternehmens zu vertreten. Das sind die Organe einer Aktiengesellschaft. Aber jetzt muss man sehen, inwieweit dieser Aufsichtsrat geändert wurde durch Gruppierungen der NGOs, die ganz bestimmte andere Agenten durchziehen wollen. Und ich vermute mal, dass die Aufsichtsräte selbst, die dort sind, das sind ja auch Menschen, nicht schlecht persönlich dabei fahren. Ich möchte es mal so versuchen auszudrücken. Und dann stehen die Vorstände sofern sie unternehmerisch denken können, da gibt es einige von, aber eben halt auch nicht alle. Die meisten sind Funktionäre, die ich kennengelernt habe, und die stehen unter Druck und müssen dann durchführen, was letztendlich von ihnen verlangt wird. Und wenn es die eigene Abwicklung und Zerstörung des Unternehmens ist, das wird dann gut bezahlt, aber eine Seele zu kaufen kostet halt viel Geld.
Ja, und wir sehen hier gerade in diesem Moment, wo wir hier darüber sprechen, einen Artikel, der bei der Epoch Times veröffentlicht ist. Und da heißt es in der Überschrift, Deutschlands Wirtschaft könnte zum Schlusslicht in Europa werden. Ich meine, das ist eine Meldung, Andreas, die hätte man sich vor einem Jahr, bevor Herr Habeck Superminister und Scholle Kanzler geworden ist, nicht vorstellen können. Und wenn man sich das genauer ansieht, da heißt es, die Konjunkturprognose der Europäischen Kommission für das kommende Jahr verheißt Deutschland und seiner Wirtschaft wenig Gutes. Deutschland erwartet demnach nicht nur als eines der wenigen Länder der Eurozone ein Minuswachstum des Bruttoinlandsproduktes. Das Land soll mit einem um 0,6% schrumpfenden BIP, also Bruttoinlandsprodukts, gemeinsam mit Schweden sogar das Schlusslicht unter allen beteiligten Staaten der EU sein. Und mit dieser Aussicht steht Deutschland sogar noch schlechter da als das von den Folgewirkungen des Ukraine-Krieges gezeichnete Lettland. Dort soll die Wirtschaft um 0,3% schrumpfen. Alle anderen EU-Länder können demnach zumindest mit einem moderaten Wachstum rechnen.
Ja, ja, da schießt einem natürlich der Begriff des Morgentauplans durch den Kopf. Mir geht es zumindest so, dass hier ein Vorzeigeindustrieland mit der modernsten, ökologisch saubersten Technik, das heißt, wir müssen immer sehen, wie hoch ist der Auswurf an Produkten und wie hoch ist dann die CO2-Emission. Wenn man zum Beispiel jetzt sagt, China ist der größte Schadstoffstandort, den es gibt auf der Welt, dann ist das so nicht richtig. Man muss dagegen stellen natürlich auch den Auswurf an Materialien, an Produkten, die auf der gesamten Welt verbraucht werden. Und dann könnte es schon wieder anders aussehen. Das findet aber nicht statt. Es finden keine objektiven Bewertungen, sondern ideologische Berechnungen statt. Und das wird hier immer deutlicher an dieser Geschichte.
Der EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni, der hat geäußert gegenüber der Welt in einem Interview, dass die deutsche Wirtschaft nicht nur unter den hohen Energiepreisen leidet, sondern relevant seien auch die Probleme im internationalen Handel und bei den globalen Lieferketten. Ich meine, Andreas, wenn die Unternehmen jetzt alle abhauen und sagen, wir bleiben nicht hier, und gleichzeitig der Mittelstand vernichtet wird vor unseren Augen, die ganzen Handwerksbetriebe nach und nach zumachen, aber auch die Papier- oder glasverarbeitende Industrie, die Chemieindustrie, dann ist ja tatsächlich, also das, worüber wir hier schon seit der Pandemie sprechen, wir reden jetzt hier als Ursache immer vom Ukraine-Krieg, aber ich meine, über ähnliche Probleme haben wir ja schon vor 3 Jahren gesprochen.
Nein, wir müssen einfach geschichtlich auch versuchen, auch zuzuordnen, wie ist die deutsche Ökonomie aufgebaut. Deutschland ist eine Art Veredelungswirtschaft. Deutschland hat relativ wenig Produkte, wenig Rohstoffe, sondern ist tatsächlich angewiesen auf den Rohstoffimport, der dann veredelt wird in höherwertige Produkte. Also ein Mehrwert, der dort geschaffen wird. Und der eigentliche Rohstoff Deutschlands war immer das Land der Dichter und Denker, also die Ingenieurskunst zum Beispiel. Aus diesem Grunde ist Deutschland so groß geworden. Ein zweiter großer Faktor, warum Deutschland so erfolgreich war, ist genau der Mittelstand, die kleinen Betriebe, die man früher schon hatte. Und das sind wichtige Voraussetzungen. Der Bauer und der Handwerker, das waren die Garanten unserer Wirtschaftsordnung. Das waren übrigens immer die Adeligen. Der Begriff kommt ja von edel. Das waren diejenigen, der Bauer hat dafür gesorgt, dass die Menschen versorgt waren mit Nahrungsmitteln. Der Handwerker konnte sogar Dinge herstellen, die man begreifen konnte im wahrsten Sinne des Wortes. Aber heute ist es so, dass jemand, der beispielsweise an einem Computer rumdaddelt und dann beispielsweise mit irgendwelchen Krypto-Junkies zum Beispiel irgendwelche Gelder macht, dass der höher angesehen wird als der Dachdecker, der zur Arbeit geht und ein Dach repariert oder gerade neu deckt. Das ist die Schwierigkeit, die wir jetzt gerade haben. Und diese Rohstoffproblematik ist jetzt der Punkt. Das zweite ist, Deutschland ist also von den Lieferketten abhängig. Kurz nochmal zu den Lieferketten. Wenn wir uns eine Kette vorstellen, dann ist die ja eine lineare Kette, die geht von links nach rechts und die wird zusammengehalten durch einzelne Kettenglieder. Und wenn dann irgendwo ein Kettenglied reißt, dann ist die Kette gerissen, da müsste ein neues reingesetzt werden. Die Kette ist komplizierter. Das ist eigentlich mehr wie beim Internet eine Art Kettenstruktur. Vergleichen wir es mal bei den Rittern mit einem Kettenhemd. Ein Kettenhemd besteht aus lauter kleinen metallischen Ösen, die zusammengebastelt sind zu einem Hemd. Und wenn dann beispielsweise etwas reißt, dann ist das nicht eine Kette, sondern eine riesen Infrastruktur an Kette, die dahinter steht, die dann eben halt auch Wechselwirkungen und vor allem eben halt auch Dominoeffekte auslösen kann. Das heißt, es ist hochsensibel in diesen Dingen, mehr oder weniger überhaupt eine Schraube zu verdrehen. Und genau in diese Schraube rein kommt jetzt ein Bundeswirtschaftsminister, der gleichzeitig noch für das Gegenministerium, nämlich dem sogenannten Klimaschutz, zuständig ist. Das ist ja das Gegenstück eigentlich zur Wirtschaft. Und der setzt jetzt nicht nur irgendwie hin und sagt, wir drehen eine kleine Schraube, sondern schlägt da mit einem Vorschlaghammer in die Wirtschaft rein und setzt die überall, wo er kann, eine Brechstange an, um es zu zerstören. Und genau das sind die Dinge, die wir haben. Und so wird dann natürlich Deutschland als ökonomischer Prozess in eine andere Situation kommen. Übrigens sehe ich das Ganze nicht so destruktiv, wie es jetzt in dem Moment klingt, weil Deutschland hat einen großen Vorteil. Sie sind zum Beispiel in der Lage, aufgrund der Fläche, zumindest bisher noch, sich selbst im Notfall zu ernähren durch Landwirtschaft, wenn man wieder renaturiert oder in eine vernünftige Agrarkultur umgeht. Anders die Schweiz. Ich bin zum Beispiel jemand, der gerne Analysen macht von Ländern. Die Schweiz muss bis zu 75% aller Kalorien, die die Menschen an Nahrung zu sich nehmen, von außen importieren lassen. Das sind für mich ganz wichtige Parameter, auch gerade für Krisenzeiten, welches Land ist sicher und welches weniger sicher ist. Also insofern ist Deutschland da sogar noch etwas besser aufgestellt an dieser Stelle, wenn da nicht ein weiteres Problem wäre. Und das sind eben halt die enormen Zuwanderungen von anderen, die nicht unbedingt alle arbeiten, sondern noch zusätzlich sozial versorgt werden wollen. Auch das kommt.
Ja, es sind wirklich nicht ganz einfache Zusammenhänge und das Thema ist tatsächlich komplex. Ja, und während in Ägypten weitere Einschränkungen für das Leben der Menschen auf dieser ganzen Welt beschlossen werden, die jetzt Klimabuße tun sollen, vor allem in den Ländern, in denen es gut gelaufen ist, in den westlichen Ländern, kleben die Klimajünger sich überall fest oder zerstören Gemälde, die einen hohen Wert haben, einen hohen ideellen Wert und materiellen Wert mit Kartoffelbrei, Tomatensauce oder Öl. Und diese sogenannten Klimakleber, die sich auch auf der Straße festleimen und die Straßen versperren, auch für Notfalleinsätze, die scheinen immer mehr zu werden. Man wundert sich, wo haben die Zeit her? Wie können die das überhaupt machen? Und dann staunt man nicht schlecht, wenn man sieht, dass diese Leute Geld dafür bekommen. Das hat der Focus veröffentlicht. Und in Deutschland, in Österreich, überall kleben sich die Mitglieder der sogenannten letzten Generation eben fest. Und hier ist jetzt eine Aktivistin interviewt worden, die dem österreichischen Magazin Profil.at ein paar Informationen gegeben hat. Sie selbst und weitere Klimakleber schreiben also nach ihren Aktionen Rechnungen und reichen diese Rechnungen beim Climate Emergency Fund ein. Und sie kommentiert das so, diese Aktivistin, sie sagt, reiche Leute, die ein schlechtes Gewissen haben, die zahlen in diesen Fonds ein. Und dann wird sie gefragt, so, ob sie denn damit auch klarkommt mit diesem Geld. Und da sagt sie, ja, sie verdient jetzt nicht so viel wie vorher, aber es sei genügend, um die Lebensgrundlage zu decken. Das hat sie auch mal in einem Gespräch mit RTL gesagt. Und hat auch angekündigt, dass sie jetzt über diesen Fonds demnächst ein freiberufliches, versteuertes Nebeneinkommen über 20 Wochenstunden Aktivismus beziehen wird. Und diese Abwicklung laufe über eine Kontaktadresse in Germany.
So, und wenn wir jetzt anfangen, zum Beispiel das zu kritisieren und sprechen von einer Hochfinanz, die dahinter steht mit dem IPCC, die das Ganze finanziert, was kommt dann von den Massenmedien? Oh, das ist ein antisemitisches Modell, was da gerade aufgebaut wird. Da an der Kante wird dann sofort mit dieser Keule gearbeitet. Aus diesem Grunde sind Kritiken gegenüber diese unglaublichen, unfassbaren Vorgänge gegen die Menschen wirklich kaum noch möglich. Auf der anderen Seite, wenn ich sehe, wie unüberlegt diese Kleber, diese allerletzte Generation und was es dort alles gibt, also mit was die dort teilweise aufwarten. Und ich habe da durchaus auch zum Beispiel Kritik gehört, dass einer angeklagt hat, den israelischen Kolonialismus und so weiter und so fort. Da kommt kein Wort aus den Medien, wo sind denn hier eigentlich dann auch antisemitische Äußerungen und so weiter. Das sind die Probleme. Wenn wir merken, wie verschont diese allerletzte Generation wird von den Massenmedien, während aber einer, der sich kritisierend damit auseinandersetzt, automatisch sofort mit allen Totschlagargumenten, Verschwörungstheoretiker und so weiter platt zu machen versucht wird, dann erkennt man genau, in welcher Welt wir hier leben.
Ja, und wir reden ja immer darüber, wer steckt eigentlich hinter diesen Klimawandel-Themen. Und es gibt ja auch der Zeit entsprechend unterschiedliche Zeitdokumente. Also wir können vor ein paar Jahren durchaus Fernsehsendungen der Öffentlich-Rechtlichen finden, wo sehr kritisch über diese Klimawandeltheorie berichtet wurde. Aber das geht jetzt nicht mehr. Jetzt herrscht ein anderer Zeitgeist und jetzt muss das anders formuliert werden. Das heißt, woran wir gestern glaubten, das müssen wir heute wieder über den Haufen werfen, je nachdem, in welche Richtung die Fahne aufgehängt wird. Und da spätestens muss es doch bei einigermaßen nüchtern denkenden Menschen auch klicken. Und man muss sich fragen, warum darf ich an dem nicht festhalten, von dem ich überzeugt war? Natürlich ist es wichtig, dass wir uns weiterentwickeln, aber wenn es unlogisch wird, dann sollten wir spätestens wachsam werden. Und so ist es gar nicht so uninteressant, was ein ehemaliger stellvertretender nationaler Sicherheitsberater im Weißen Haus gesagt hat. Der war dort tätig von 2001 bis 2005. Sein Name ist Steve Yates und der hat ein Interview gegeben der Epoch Times International und hat gesagt, dass die Politik von Joe Biden zum Thema Klimawandel, die ja sehr ähnlich der europäischen und der deutschen Politik zum Klimawandel ist, dass das eine Politik ist, die eher im Interesse Chinas sei. Und er sagt also wörtlich, ich glaube nicht, dass sie einen nachhaltigen Weg zu dem Ziel gefunden haben, das sie sehen. Sicherlich hat sich eine Menge Macht in Richtung China verschoben und China hat sich nicht bereit gezeigt, zusammenzuarbeiten mit der amerikanischen Regierung. Und China, sagt er, sei der weltweit größte Investor in erneuerbare Energien, sowohl im Inland als auch im Ausland. Und laut einem Bericht des World Resources Institute aus dem Jahr 2017 befinden sich 5 der 6 weltweit größten Hersteller von Solarmodulen und der weltweit größte Hersteller von Windturbinen ebenfalls in chinesischer Hand. Das chinesische Unternehmen Tianqi Lithium ist einer der größten Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien, einer wichtigen Komponente von Batterien für Elektrofahrzeuge. So, und wenn wir das jetzt hören, Andreas, wie passt dann eine Meldung zusammen, dass Joe Biden versucht, seine Leute, die Amerikaner, aus den chinesischen Produktionsstätten rauszuholen?
Naja, das ist dieser Kampf, von dem ich immer rede, wenn es heißt, dass China beispielsweise Kooperationen oder Joint Ventures, heißt es ja modern, mit USA macht oder eben nicht macht. Mit wem in USA? Es wird dann eben halt nur von USA und von China gesprochen. Die Ökonomen beispielsweise, die ökonomischen Fraktionen, die im Weißen Haus dargestellt werden, zum Beispiel von den NGOs und den dahinterstehenden Philanthropen oder Oligarchen, das sind die eine Seite. Und auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die sich für das Land und die Menschen und für den Staat an sich, Staat im Sinne der Menschen jetzt, interessieren. Und dasselbe Problem haben wir natürlich auch in China. Auch dort ist eine Spaltung der geopolitisch ausgerichteten Politiker und den ökonomischen. Und die ökonomischen ausgerichteten Politiker, die in China sitzen und auch beispielsweise in USA sitzen, die arbeiten alle miteinander zusammen. Natürlich, die müssen auch miteinander zusammen sein. Das ist ja die komplette Vernetzung. Und die politischen da oben drüber, die den Staat repräsentieren, also im wahrsten Sinne des Wortes Statisten sind, die gelten dann als Argumentation für die Medien, die dann versuchen, ein Bild rauszustricken. Wir wissen längst, dass die ganze Ökonomie zusammenarbeitet, aber die Ökonomie gesteuert wird durch ultrareiche Eigentümer, Privateigentümer, die, wie gesagt, den Sack zumachen wollen und wollen ihr Kapital für sich jetzt bringen. Und das sind auch die Grundlagen für die Kriege, die wir haben. Und die jungen Leute, über die du gerade gesprochen hast, die das eigentlich auch mal hinterfragen könnten. Wir haben eine Welt, in der man nicht einmal 10 Jahre zurückgeht, was du sagtest, und mal fragt, warum sind damals in RTL oder auch in Plus Minus oder in anderen deutschen Sendungen eine große Kritik gegen diesen Klimawandel gemacht worden, der nicht stimmt. Und heute wird es als Narrativ dargestellt. Ich sage, stumpf ist Trumpf. Das ist momentan unsere Agenda. Und die Indoktrinierungsanstalten, früher nannte man das Schulen, die tun ihres dafür, dass dann die jungen, verblendeten Menschen sich da irgendwo festkleben, ohne überhaupt zu wissen, was sie da tun. Die glauben ja, dass es richtig ist, weil ihnen das Abstraktionsvermögen abhanden gekommen ist, weil sie über Copy und Paste mehr oder weniger ihre Bildungseinrichtungen durchziehen müssen.
Und wenn wir dann hören, wie neulich schon besprochen, dass ja auch China weiterhin Kohlekraftwerke baut, immer wieder neue plant und sich eigentlich ein Teufel darum schert, was die Klimaziele, die da gerade wieder in Ägypten verhandelt werden sollen, angeht. Und dann sagt, naja, wir sehen mal zu, dass wir das 2060 schaffen. Ich meine 2016, es gibt sogar Aussagen 2070. Das ist natürlich leicht gesagt und schwer erfüllt.
Das Klimathema ist nichts anderes als eine Art Opium fürs Volk. Es geht nicht ums Klima. Das merken wir spätestens bei Nord Stream 1 und 2, wo da ja so viele gigantische Umweltschäden passiert sein sollen durch das Methan in einer üblen Form, wie man sagt. Nein, es geht schlicht und ergreifend um die Machtstrukturen und nicht um das Klima. Und wir müssen uns davon lösen, wenn wir die Zusammenhänge verstehen wollen, dann müssen wir uns davon lösen, dass es überhaupt um dieses Klima geht, sondern wir müssen versuchen zu erkennen, wessen Interessen werden dort eigentlich unter dieser Überschrift bedient und welche Umverteilungsmechanismen. Ich reite darauf rum, aber das ist wichtig.
Ja, das, wir können dir inzwischen auch alle folgen, weil wir genau wissen, was du meinst.
Ich weiß.
Also, was sagt dieser Herr Yates noch? Der sagt, dass die Fokussierung der US-Regierung auf das Thema Klimawandel problematisch ist und sagt, diese Thematik könne die amerikanische Wirtschaft zerstören, noch bevor das Klima zu Katastrophen führt, da die grüne Politik zum Beispiel die Kraftstoffpreise in die Höhe treibt und wahrscheinlich auch zu einer massenhaften Inflation führen wird. Und er sagt wörtlich, das ist hart für die Haushalte. Hoffentlich werden sie nüchtern und kommen zurück, um mit den Amerikanern und der gesamten Hemisphäre zusammenzuarbeiten, damit wir die Dinge selbst in die Hand nehmen können, ohne uns auf China verlassen zu müssen. Und er fordert die Situation heraus, dass die Regierung von Herrn Biden in diesem Punkt komplett anders denken und komplett anders handeln möge. Das ist eine Warnung, die er ausspricht, der sich Sorgen macht um sein Land. Und das muss man auch verstehen, er ist ja nicht der Einzige. Das gibt es ja auch in Deutschland hin und wieder, dass Leute sich trotz aller Barrieren, die das dann für sie bedeutet, für ihr normales Leben und für ihren Ruf, sich trauen zu äußern und zu sagen, wenn wir so weitermachen, dann geht es nicht mehr lange gut. Andreas, aber auf der einen Seite sind es warnende und mahnende Stimmen und auf der anderen Seite hat man das Gefühl einer Lähmung. Es passiert nichts, was dem entgegenwirkt.
Und deshalb müssen wir die Rübe zwischendurch einfach mal durchkärchern und klar machen, wenn Joe Biden solche Entscheidungen fällt, die letztendlich dazu führen, wie dieser Herr dort aus Amerika sagt, der ja offenbar republikanische Tendenzen vertritt, dass nämlich das eigene Land und die eigenen Menschen in Amerika dabei vor die Hunde gehen. Aber wenn ein Staatspräsident so etwas macht, dann weiß er das natürlich jetzt selber auch. Vielleicht jetzt nicht Joe Biden, aber es gibt ja auch welche, die ganz klar bei Verstand sind. Und wenn man dann sieht, dass sie das trotzdem machen, muss man sich fragen, warum? Und daran erkennt man dann eben halt, welche Fraktionen, nämlich ökonomisch, sie vertreten, weil denen ist das aus meiner Sicht deshalb egal, ob es dem eigenen Volk schlecht geht oder nicht. Und daran erkennt man eben halt den guten oder den schlechten Präsidenten. Ich hatte gestern oder vorgestern ein paar Gespräche mit Deutschen, die nach Ungarn ausgewandert sind. Und da ging es dann zum Beispiel um Herrn Orban. Und da wurde mir dann nochmal so klar überhaupt, wie die Menschen hinter Orban stehen. Auch wenn man versucht, natürlich von westlicher Seite da Stimmung gegen ihn zu machen durch geheimdienstliche Aktivitäten, wie das immer der Fall ist. Eine Familie zum Beispiel, die 3 Kinder hat, die braucht keine Steuern mehr bezahlen, keine Einkommensteuer. Das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Das Benzin kostet, ich glaube, 1,30 Euro oder 1,20 Euro. Und es gibt überall Kostendeckel, damit die Menschen sich gut ernähren können. Das heißt, hier handelt es sich offenbar um einen demokratischen Präsidenten, der nämlich als Volksvertreter sein Volk vertritt, nicht tritt, sondern vertritt. Und das ist der Unterschied. Und da sehen wir jetzt eben andere Muster, wie zum Beispiel Herrn Scholz dagegen, denen es offenbar egal ist, wie es den Menschen geht. Er spricht von den Kälteopfern, die drohen in der Ukraine, lässt sein eigenes Volk aber außen vor. Und das soll kein Gegeneinander ausspielen sein. Es soll einfach nur klar machen, wessen Interessen werden eigentlich vertreten. Wer ein bisschen hinguckt, kommt da jedes Mal ganz genau und ganz schnell hinter.
Also, dieser Herr heißt Steve Yates, über den wir hier gerade reden. Und er ist in der Tat republikanisch orientiert, denn er ist Vorsitzender der America First Policy. Ja. Und er ist, ich sage es nochmal, ehemaliger stellvertretender nationaler Sicherheitsberater im Weißen Haus gewesen von 2001 bis 2005 und auch Senior Fellow bei der China Policy Initiative. Also das heißt, er weiß schon, wovon er redet. Und er bindet hier ab sein Interview und da heißt es, ironischerweise gehen die Versprechen, die China zum Klimawandel gemacht hat, weit über die Amtszeit eines chinesischen Führers hinaus und auch über die Verpflichtungen, die andere Nationen eingegangen sind. Während sich die USA und Europa kühne Ziele setzen, die Auswirkungen des Klimawandels bis 2030 oder 2035 auf null zu reduzieren, vor kurzem war es übrigens noch 2050, hat sich China das Jahr 2060 vorgenommen. Und darüber hinaus wird er zitiert. Und weiter heißt es, selbst wenn sie also ein Versprechen abgeben, liegt es so weit in der Ferne, dass es nicht wirklich ernst genommen werden kann. Und fügte hinzu, dass China in all dieser Zeit weiterhin einer der größten Umweltverschmutzer der Welt ist.
Ja, und das ist eben halt mit Vorsicht zu genießen, diese Aussagen, weil China ist eben halt auch einer der größten Produzenten der Welt. Aber nichtsdestotrotz spielt bei denen Umweltschutz nicht die große Rolle. Und ich muss ganz klar sagen, ich möchte nochmal, nicht, dass der Eindruck entsteht, es würde uns egal sein, ob die Umwelt verschmutzt oder geächtet oder mit Füßen getreten wird. Nein, es wird dringend Zeit, dass wir uns um den Umweltschutz kümmern. Und um uns für den Umweltschutz zu kümmern, müssen wir dieses komische Klimanarrativ erst einmal abschaffen, um überhaupt erstmal wieder klar die gesamte Umwelt in ihrer Komplexität zu begreifen, um dann zu sehen, was wäre vorrangig jetzt wirklich wichtig. Und wenn ich beispielsweise ein Kohlekraftwerk habe in Russland und das hat einen Ausstoß, der 100-mal höher ist an nicht nur Kohlendioxid, an Ruß, an Dreck und verbrennt unfähiger, ungünstiger und so weiter als ein deutsches Kraftwerk, dann macht es mehr Sinn zum Beispiel, dort zu investieren, um das Kraftwerk eben halt effizienter zu machen, weil ich damit beispielsweise die Schadstoffemissionen um 90% oder 95% reduzieren könnte durch eine technische Erneuerung, während ich im Westen mit einem weitaus größeren Aufwand gerade mal vielleicht jetzt den Aufwand nochmal oder die Emission nochmal um 0,5% senken kann, weil das Ding schon so effizient ist. Mir fehlt der ganzheitliche Ansatz des Umweltschutzes und das ist der wichtige Punkt.
Ja, und während also überall gewarnt wird, dass auch der Einfluss der USA auf Europa immer größer wird, hat sich der chinesische Präsident zu Wort gemeldet, der Staats- und Parteichef Xi Jinping, und der hat gefordert, dass Europa unabhängiger werden muss von den USA. Und das ist offenbar ein Wunsch, den er geäußert hat bei einem Treffen gemeinsam mit Frankreichs Präsident Macron auf dem G20-Gipfel in Indonesien. Und er meinte, dass hinter dem Hinweis sich auch nach Angaben von Diplomaten der chinesische Wunsch verbergen könnte, dass die Europäer weniger den USA folgen sollten. Xi hat zwar die Entwicklung der Beziehungen gelobt, aber eben es gehe wohl zu weit und er hat sich ganz offen ausgesprochen, dass China und Frankreich wohl sehr gut zusammenarbeiten, einen großen Schwung sich bewahrt hätten und dass diese Art der Zusammenarbeit doch auch auf andere Länder in Europa ausgeweitet werden sollten.
Ja, auch hier wird wieder so relativ pauschal dann argumentiert, wer ist jetzt wiederum Europa? Es wird nicht EU genannt, es wird nicht das einzelne Land genannt als Nationalstaat, sondern nur in Verbindung mit Frankreich. Genau, das sind so eben verwirrende Meldungen. Und mir geht es darum, dass wir beispielsweise zwischen der Schweiz als Finanzstandort oder Griechenland beispielsweise mit ihren Reedereien und was sie alles haben und vor allem gigantische Rohstoffe. Griechenland ist ja eigentlich das reichste Land in Europa, wenn wir uns mal die Kohle, die Gas und die sonstigen Ölvorkommen eben halt ansehen speziell. Das ist, könnten ja vermutlich sogar iranische Größenordnungen haben. Interessanterweise hört und sieht man nichts davon, aber so ist eben halt die Welt. Es wird alles viel zu flach argumentiert.
So, und dann gibt es noch eine Meldung, ganz kurz nur, wir sind schon am Ende, Andreas. Es gibt eine Bekanntmachung von einem früheren US-Präsidenten, der bei der Präsidentschaftswahl 2024 wieder antreten will, um das Weiße Haus zurückzuerobern. Wer könnte das sein? Frage des Tages.
Obama?
Na gut, also okay, ich will es dir verraten. Es ist Ex-Präsident Donald Trump.
Nein. Ist es denn wahr?
Ja, es ist wahr. Er hat es geäußert und er möchte Amerika wieder großartig und glorreich machen. Und deswegen, wörtlich, verkünde ich, und das war gestern, heute Abend meine Kandidatur als Präsident der Vereinigten Staaten. Das hat er im Ballsaal seines Anwesens Mar-a-Lago gesagt im Bundesstaat Florida. Und er hat weiter wörtlich gesagt, Amerikas Comeback beginnt genau jetzt. Vor 2 Jahren waren wir eine großartige Nation und bald werden wir wieder eine großartige Nation sein.
Also man muss ja immer sehen, an den Taten muss man sie vergleichen und auch sehen. Eines muss man sagen, ich bin kein Freund von Trump pauschal, das möchte ich auch ganz deutlich hier sagen. Aber zu seiner Zeit hat er es geschafft, sich auf seine Nation zu konzentrieren und dort die Strukturen wieder zu erneuern und wieder neu aufzubauen. Und als dann die Demokraten kamen, ist das Ganze ganz schnell wieder zerstört worden, nach der alten Manier, wie es in der Reihe der Präsidenten davor war und auch dabei sein sollte. Und dann kam ja auch die Problematik mit den Wahlen und den eventuellen, ja, ich sag, Manipulations- und was auch immer, Fälschungsvorwürfen und so weiter. Also ich glaube, es könnte schlechter kommen, als dass Trump jetzt wieder Präsident werden könnte.
Also ich denke auch, es wird auf jeden Fall in eine andere Richtung geben. Wir haben ja in Trumps Amtszeit über seine Politik berichtet. Er war derjenige, der der WHO eine Absage erteilt hat. Er war derjenige, der das Pariser Klimaabkommen verlassen hat. Das sind natürlich politisch unkorrekte Entscheidungen gewesen. Aber wer sich ein bisschen mit den Hintergründen dieser Themen beschäftigt, der kann schon auch verstehen, warum er das gemacht hat. Und da er auch derjenige ist, der eben auch allen Abtreibungsgesetzen, Erleichterungen und so weiter eine Absage erteilt und für das Leben ist. Also ich meine, ihr habt es vielleicht mitbekommen, es fällt einem schwer, überhaupt darüber zu sprechen, dass in Kalifornien ein neues Abtreibungsgesetz erlassen wurde, das es ermöglicht, bis zur Geburt und sogar dann kurz nach der Geburt einen Eingriff vorzunehmen, da bekommt man keine Luft mehr. Das gäbe es unter Trump definitiv nicht. Und die Republikaner sind in diesem Punkt konservativ eingestellt. Ich bekenne mich auch dazu, denn das sind Naturgesetze, die wir hier verletzen, wenn wir solche Dinge einfach als Gesetz durchwinken. Und deswegen, ja, Trump hat übrigens auch Konkurrenz bekommen. Das ist ja der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis. Und da könnte es sein, dass es nochmal, wenn es dann zu den Wahlen, Richtung Wahlen und Präsidentschaftskandidatur geht, da könnte es nochmal ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben.
Ja, das könnte sein, das würde gar nicht schaden. Ich kann den Ron DeSantis nicht beurteilen, aber seine Politik war auffällig wohltuend vom Einheitsbrei der Vergangenheit. Und auch nochmal zu Donald Trump, alleine die Aussage, und ich will gar nicht so weit reden, dass man die Kindestötung in Kalifornien jetzt legalisiert, dass man also Babys töten darf. Lebende Babys, das ist ja das, was dahinter steht. Das, was mich zutiefst geschockt hat, ich kann da kaum Worte zu finden, wie man das überhaupt in Erwägung ziehen kann. Aber zurück zur Geschichte, als er sich zum Beispiel von der WHO gelöst hat und wir sehen heute, welche Schweinereien endlich hochkommen, die wir nämlich schon seit Jahrzehnten oder seit 3 Jahren jetzt eigentlich schon kennen, was dort läuft. Es gibt genügend Wissenschaftler, auch in Deutschland, ob das Bagdi war oder Wodak, die uns darauf hingewiesen haben, was da läuft. Und all diese Aussagen sich jetzt genau konkretisieren und in der Realität ankommen. Daran kann man erkennen, dass dieser Austritt aus der WHO von Donald Trump eine richtige Entscheidung war. Das kann man heute ganz einfach sagen. Und deshalb dieses pauschale Bashen. Interessanterweise, wenn man jemanden fragt, was hast du denn gegen Donald Trump? Und erklär mir doch mal, welche Entscheidung dir nicht gefallen hat. Dann kommt leider als Antwort oft nur noch Mundgeruch.
Das war aber ein tolles Schlusswort, Herr Popp. Ganz toll. Also ihr Lieben, es sind wieder viele Meldungen. Wir hoffen, dass ihr das in einem Zustand der Ruhe euch anhören könnt. Zwischendurch auch ruhig mal auf den Stoppknopf drückt, um Kaffee zu trinken und ganz in Ruhe zu entspannen. Das ist nämlich das Beste, was wir jetzt tun können. Innerlich stabil bleiben. Bis später zum Abendgebet.
Das brauchen wir jetzt auch. Entspannung und einen Kaffee. Alles Liebe.